Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
1753 hat in Basel eine Geschichte angefangen, die bis heute andauert. Die Rede ist von der Jakobs Basler Leckerli, der ältesten Firma, die in Basel noch heute operativ aktiv ist. 2017 haben Charlotte und Andreas Custo den Traditionsbetrieb übernommen und Schritt für Schritt modernisiert und ausgebaut. Das Motto lautet: auf altbewährtes setzen und dem Unternehmen frischen Wind geben. Was heisst das genau? Warum haben sich die Custos, die Eltern von zwei Kindern sind, ins Abenteuer vom Unternehmertum gestürzt? Wie attraktiv ist die Stadt Basel fürs Gewerbe? Und was verstehen sie unter guter Mitarbeiterführung? Über all diese Themen und noch einige mehr reden wir in den nächsten 20 Minuten im Wirtschaft on Air.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber sitzen heute die Inhaber von der ältesten noch bestehenden Biskuit-Manufaktur der Schweiz, Jakobs Leckerli. Ich freue mich sehr, Charlotte und Andreas Custer, euch dort im Gondri dürfen zu begrüßen. Ganz herzlich willkommen.
Danke, dass wir hier sind dürfen, Christian.
Danke für die Einladung.
Meine erste Frage an euch ist, wenn man so eine Firma hat mit so einer langen Geschichte, hat man da nicht ständig Albträume, dass man könnte die Generation sein, die es an die Wand fährt?
Also wir haben bis jetzt ein riesiges Glück gehabt, weil es hat eben 270 Jahre Geschichte. Und wir haben irgendwie, als wir die Firma übernommen haben, haben wir gemerkt, die Muscheln, die ist wie noch zu und innen ist eine Perle, die leuchtet. Wir haben es ein bisschen unterschätzt, aber es hat sich richtig gelohnt und wir sind auf die richtige Welle gesprungen und die reiten wir jetzt, weil wir sind lokal, wir sind handgemacht und wir haben eine Wahnsinnsleidenschaft, mein Mann und ich zusammen.
Ich glaube, du hast das so schön gesagt, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen.
Dann schauen wir doch mal auf die Geschichte von der Zeit, wo ihr jetzt dabei seid. Es geht ja in diesem Podcast stark ums Unternehmerische. Andreas Custer, ihr seid bei der Swiss Re gesehen, damals 2017, bevor jetzt die Firma dann mit übernommen habt, mit der Frau zusammen, und habt eigentlich eine hohe Funktion gehabt bei der Swiss Re, bei diesem Konzern, nämlich Leiter Unternehmensentwicklung. Warum der Entscheid, nachher sich, ich sage mal, das anzutun und wegzugehen vom sicheren Lohn, von der schönen Fürsorge, die Aussicht auf eine schöne Pension, ins harte Gewerbleben hinein?
Also ich wollte schon als kleiner Bub Unternehmer werden. Beide meine Großvater haben Unternehmen gehabt. Und ich habe das grosse Privileg gehabt, bei grossen, guten Unternehmen zu lernen, wie man so Unternehmen entwickelt und wie man sie aufbaut und führt. Und mit Jakobs Basel-Leckerli kann ich jetzt das Wissen, was ich mir aneignen konnte, in diesen grossen Firmen umsetzen. Und wir können hier eine Geschichte weiterführen, die eben 270 Jahre alt ist. Und das macht unglaublich Spass.
Aber ich erlebe jetzt sozusagen, ich kenne das Gefühl, habe mich auch selbstständig gemacht, wenn man da ins kalte Wasser geht, mit Familie, die man noch hat, das ist doch ein riesen Stress und Druck. Warum macht man das?
Wenn man so einen Wunsch hat, zum Unternehmen zu werden, dann denkt man ja gar nicht an Stress, sondern an Druck. Und auf einmal ist man einfach drin und dann ist es spät, dann kann man es nicht mehr ändern. Und wo wir die Firma übernommen haben, haben ganz viele Freunde gesagt, ihr seid mutig, und das haben wir gar nicht gedacht selber. Weil so viel Mut hat es ja nicht gebraucht, weil wenn es nicht geglückt hätte, dann hätte ich auch wieder eine Anstellung gesucht. Und wir haben das grosse Glück gehabt, dass wir die Firma haben können aus eigenen Mitteln stemmen. Also wir haben nicht irgendwelche Abhängigkeiten gehabt und darum haben wir schlussendlich auf einen Traum umgesetzt. Und der Traum war halt ein bisschen mehr Arbeit gewesen, als wir es erwartet haben, aber es ist jetzt im Nachhinein eine sehr schöne Arbeit gewesen und ich glaube, wir haben jetzt zurückgeschaut in 6 Jahren, ist es ein sehr guter Entscheid gewesen.
Können Sie mal noch vielleicht in aller Kürze, für alle, die es jetzt vielleicht doch noch nicht so kennen, sagen, was ist die DNA von Ihrer Firma in aller Kürze? Wie viele Angestellte haben Sie? Wie ist die Firma aufgestellt?
Also angefangen haben wir mit, können Sie so zusammen machen, mit 4 Angestellten. Und von diesen Angestellten sind dann einige auch gegangen. Und was ich auch verstand, weil wir gewisse Sachen geändert haben, weil wir mit der Zeit haben mitwachsen wollen. Was aber auch gut war für uns schlussendlich, weil wir dann genau die Position haben können besetzen mit den Menschen, die wir gefunden haben, die passen dazu. Am Leckerli selber hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert an den vier Sorten, die wir haben. An der Geschichte auch nicht. Das Einzige, was wir haben müssen schaffen, ist, dass wir einfach das Unternehmen ins neue Jahrhundert bringen. Also der Spagat zwischen, wir sind 270 Jahre alt, aber wir wollen auch von den Hipster gekauft werden, wir wollen cool sein. Und da haben wir dann eben auf neue Schachteln und Dosen gesetzt. Wir haben zum Beispiel an Ostern kauft man bei uns kein Schokihass, sondern wir finden ein Mandelleckerli. Wir haben eben probiert, auch ein bisschen zu erfinden. Und wir haben zum Beispiel auch seit neuestem haben wir die Grand Cru-Linie, wo wir die Dessertleckerli, das hat es zwar früher auch schon gegeben, Dessertleckerli, aber wir haben es ein bisschen wie Sortiment erweitert.
Vielleicht noch, wer sind wir heute? Wir haben heute 20 Mitarbeitende, ein Teil davon zur Eilzeit, weil wir haben ein sehr zyklisches Geschäft, ein sehr ausgeprägtes Weihnachtsgeschäft, wo wir sehr viel mehr Leute brauchen als im Januar und Februar. Und wir haben die vier Produktführung weiter, was Charlotte gesagt hat. Und wir sind, ich denke, der führende Anbieter für richtig gute Leckerli in der Region Basel.
Da gibt es vielleicht andere, die noch auch sagen, dass sie auch gut sind, aber das ist jetzt hier nicht wichtig. Mich würde interessieren, woher haben Sie Zuversicht genommen, dass Sie das können und dass man das auch als, sind ja Ehepaar, zusammen aushalten in der gleichen Firma. Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie beschreiben jetzt das, Frau Kusch, das wäre das völlig klar gewesen, man macht dann das Produkt und dann das und das läuft alles einfach. Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, ein grosser Vorteil, den wir hatten mit Jakobs Faserleckerli, ist, das Produkt tut sehr viele Emotionen weggehen in unserer Region. Und es haben alle Leute eine Meinung, wie zum Beispiel zum FCB. Und das hilft, wenn man ein Produkt entwickeln will, das an und für sich gut ist, sonst hat es ja nicht 270 Jahre überlebt und mit einer schönen Geschichte. Und der Rest ist dann einfach eine gute Organisation gewesen, mit einer soliden Struktur, mit das Wissen, was meine Frau reingebracht hat, aus Marketing und Kommunikation und das Wissen, was ich reingebracht habe, wie man so etwas strukturiert. Es war dann eigentlich nur noch eine Umsetzung gewesen.
Und vielleicht auch die totale Aufopferung. Ich werde ein Beispiel nennen, ich habe sie mal zufällig gesehen, das wissen Sie gar nicht. Im Shoppingcenter St. Jakob Park bin ich mit meiner Familie einkaufen. Das machen wir noch oft dort. Und dann habe ich gesehen, wie Sie gerade aus dem Auto raus Schachtel rausnehmen mit Ihrem Kind. Jetzt haben Sie gerade ein Kind gehabt, jetzt haben Sie ja zwei Kinder. Dort sind einen Stand aufgebaut und der Samstag bei schönstem Wetter dort drin verbracht haben. Und ich habe gedacht, das ist doch auch das Unternehmertum, was am Schluss vielleicht auch ausmacht, warum es jemand schafft und jemand anderes vielleicht halt nicht.
Also ich glaube, es geht nur, wenn man es zusammen macht. Und ich, eben, wie meine Mama es ganz lieb sagt, ich tue den Rücken frei behalten, aber es geht nur, wenn wir alle an das Produkt glauben und alle an einem Strang ziehen. Und die Kleine, also die Julie, ich bin hochschwanger gewesen, wir haben das Unternehmen übernommen, am Anfang bin ich hinter der Kasse gestanden, man fühlt sich einfach nichts schade, ich habe abgepackt, wir putzen Storen, wir machen alles. Also es ist nicht, der eine Mitarbeiter macht nur das und ich fühle mich schade für das, weil meine Mama ist der Chef, überhaupt nicht. Und es ist eigentlich wie ein Arzt, der sehr viele Praktikum macht, man muss einfach überall mal durch.
Und gerade bei so Degustationen wie zum Beispiel in der Manor oder im Globus, das sind die Momente für uns, wo Charlotte oder ich Inputs bekommen von unseren Kunden, wo noch nie ins Leckerli gebissen haben. Und wir nehmen das Wissen, die vielen unstrukturierten Kommentare, die zum Teil positiv sind und zum Teil weniger positiv, und tun uns überlegen, was ist am Produkt gut oder was müssen wir besser machen. Und nur wenn wir selber anstehen, können wir das so gut mitbekommen und das Feedback irgendwie zurücktragen in die Firma. Und das hat uns schon einige Mal geholfen, das Produkt einfach wieder zu verbessern, weil einmal ein gutes Leckerli machen, das schaffen ganz viele. Aber über 270 Jahre oder jetzt für uns über 6 Jahre immer jeden Tag gute Leckerli machen, das braucht so viel, um die Regelmäßigkeit anzubringen. Und dann müssen wir uns das die ganze Zeit neu hinterfragen und das hilft, wenn wir Degustationen machen.
Und das macht es auch sehr authentisch. Wir können ja nicht nur sagen, wir sind ein Familienunternehmen, sondern wenn wir alle vier mittlerweile dort stehen, dann nimmt man es uns auch ab. Und ehrlicherweise, also unsere grosse Tochter, die liebt es. Ich kann alles verkaufen.
Jetzt haben Sie etwas ganz Wichtiges gesagt. Sie haben gesagt, nur wenn man selber ansteht. Und jetzt würde ich eigentlich darüber reden, und das geht ja hier in diesem Podcast, um das Unternehmertum und auch um das Verhältnis mit der Gesellschaft und mit der Politik. Sie haben bei einem Konzern geschafft. Gerade bei den Konzernen kommt oft Kritik aus der Gesellschaft raus, dort steht niemand mehr an. Das ist alles irgendwo in Gremien, die unscheinbar sind, einfach alle haben einen hohen Lohn. Wie wichtig ist Ihnen der Punkt, dass man selber ansteht und verstehen denn die Leute das auch?
Also ich habe ja auch vorher bei einem Unternehmen geschafft, bei der Swissfree, wo sehr viel soziale Verantwortung wahrnimmt. Und ich bin eigentlich auf das sehr gut ausgebildet worden, eben die soziale Verantwortung wahrnehmen und eine Leitung haben, die bei der Swissfree zum Teil angestanden ist und Verantwortung übernommen hat von Sachen, die nicht so lustig sind. Oder eben jetzt wir selber in unserem eigenen Unternehmen, wir haben jetzt, sind viel weniger exponiert als grosser Konzern. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass sich Unternehmer jetzt wie wir oder wie Sie, dass wir der Bevölkerung zeigen, dass unsere Gesellschaft, wir leben von diesen Unternehmen. Und wenn wir das zeigen, wie das funktioniert, dann ist das Vertrauen von der Gesellschaft in die Wirtschaft auch, kann man viel einfacher stärken, als wenn das irgendwelche anonyme Gesellschaften sind, wo dann Leute ja nicht mal hören, wo sie anstehen dafür.
Was haben Sie denn beide für einen Eindruck? Es geht nicht darum, dass Sie beklatscht werden, weil Sie jetzt am Samstag arbeiten oder wahrscheinlich auch am Sonntag mit Abrechnung und allem. Aber haben Sie das Gefühl, dass die Leute verstehen, was Unternehmertum bedeutet, was es heisst, so eine Marke wie Jakobsleckerli zu modernisieren? Ist das Bewusstsein da? Weil wir müssen schon sagen, in den Medien dominieren Themen, dass jetzt die Verwaltung 38 Stunden möchte und so weiter.
Also ich glaube, man kann es hundertprozentig erst verstehen, wenn man es selber macht. Weil ich selber habe es am Anfang absolut unterschätzt. Ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Im Nachhinein alles gut geworden. Aber ich glaube, man kann es wirklich nur verstehen, wenn man hundertprozentig selber so eine Stelle antreten hat.
Und ich glaube, der grosse Vorteil, das, was wir machen alles das, was wir selber wollen. Wir sind nicht fremdbestimmt. Wir haben keinen Chef, wir haben keine Gesellschaft, die es uns diktiert oder wir machen es für uns. Und wir machen es, weil wir gerne machen. Und das ist eine ganz andere Motivation. Wenn man einmal angestellt ist, und ich bin selber angestellt gewesen, dann braucht man einen guten Lohn. Ein Teil davon ist auch Schmerzensgeld, dass man halt das macht, was der Chef will, oder dem sein Chef, oder irgendjemand. Und man macht es einfach. Und das Privileg, das wir jetzt haben, wir müssen nicht mehr das machen, was irgendjemand anderes will, wir machen das, was wir gerne machen. Und dann ist es auch viel weniger arbeiten, sondern ist bis zu einem grossen Grad ein grosses Vergnügen dabei.
Ja, was ich aber auch gemerkt habe, ich war früher auch angestellt, was uns auch am Herzen liegt, und vielleicht erwarte ich manchmal zu viel, ist, ich habe das Gefühl, unsere Mitarbeiter, die müssen die gleiche Leidenschaft haben wie wir. Und wir haben, darum haben wir, also der Wechsel von früher, das waren auch ganz tolle Mitarbeiter gewesen, aber wo wir gekommen sind, haben wir wie die Leidenschaft reingebracht, und wir haben das wie erwartet, dass man das auch hat. Und ich habe das Gefühl, das Team ist wie eine grosse Familie, also die lachen, denen geht es gut, zumindest das Gefühl habe ich, ist wie ein ganz schönes Team geworden.
Wenn Sie so die Medienberichte verfolgen oder auch Debatten bei den Abstimmungen, was es geht, was um die Wirtschaft gegangen ist, wie würden Sie sagen, stellen Sie da als Unternehmerfamilie jetzt ein Misstrauen fest, das in der Gesellschaft besteht gegenüber der Wirtschaft, vielleicht auch grossen Firmen oder generell, oder eine Anspruchshaltung, wo Sie finden, hey, irgendwo müssen wir langsam bremsen, weil ihr seid euch nicht ganz bewusst, was es bedeutet, so eine Firma zu führen. Wie sehen Sie diesen Punkt?
Ich glaube, in einer Region wie Basel, die wird natürlich sehr stark geprägt von den grossen Unternehmen. Und das Gewerbe geht dort ein bisschen unter. Und ich glaube, dass eine gewisse Kritik diesen grossen Unternehmen gegenüber, die ist da in der Gesellschaft. Und ein gewisses Unbehagen, das sieht man ja im Abstimmungsverhalten. Zum Teil, wo dann überraschenderweise Sachen angenommen werden oder abgelehnt werden, die man so nicht erwartet hat. Und das ist sicher ein Ausdruck von der Gesellschaft, dass sie nicht zufrieden ist, wie das funktioniert. Oder auch nicht dahinter seht und dass die Wirtschaft nicht richtig erklärt, warum etwas wichtig ist. Und ich glaube, wir hätten viel mehr die Aufgabe als Unternehmer, den Leuten erklären, warum etwas richtig oder wichtig ist. Und das ist ein bisschen in den vergangenen Jahren verloren gegangen.
Wie schafft man das? Und können Sie ein Beispiel nennen? Wie schafft man das? Wie kann man das konkret näher bringen?
Ich glaube, Das ist nicht das ist ein langfristiges Aufbauen von einem Vertrauensverhältnis. Das kann man nicht einfach so machen. Man kann es auch nicht punktuell machen für eine Abstimmung. Sondern ich finde zum Beispiel, die Tanzkammer macht so Wirtschaftswochen. Und da gibt es zwischen 30 und 40 Schulklassen, die jedes Jahr mitmachen. Warum tut man das nicht auf 60 Schulklassen pro Jahr verdoppeln? Ich habe selbst das Privileg gehabt, dass ich an so einer Wirtschaftswoche mitmachen konnte. Und das war unglaublich schön und spannend. Und es ist sehr nah an dem, was wirklich passiert. Und ich glaube, da muss man eine langfristige Beziehung aufbauen. Und das ist nicht einfach irgendein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon, wo die Wirtschaft immer wieder überlegen muss, wie können wir das Vertrauen langfristig stiften.
oder zum Beispiel auch so einen Podcast, wie sie machen, lockert es auf. Ich denke sonst auch immer Wirtschaft, Politik, ich weiss zu wenig, aber ich glaube, wir müssen viel lockerer darüber reden.
Es ist jetzt ein bisschen lauter geworden, weil wir bereits in der Hälfte des Gesprächs sind. Auf der Bergstation sind wir jetzt. Nachher fahren wir dann wieder ab. Jetzt müssen wir schauen, dass wir alle die Punkte, die wir aufgeschrieben haben, noch können erwähnen. Sonst fahren wir einfach nochmal rauf und wieder ab, wenn Sie einverstanden sind. Genau. Das ist ein sehr guter Punkt, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Frau Kusto. Mich würde interessieren noch, man ist ja auch Vorbild, indem man Leute führt, Angestellte hat, übernimmt man ja Verantwortung. Wie führen Sie Ihre Leute und wie reagieren Sie, wenn jemand kommt und sagt, ich wollte jetzt auch eine ältere Zeit von 35 Wochen, das habe ich jetzt gelesen, dass dann jetzt grosse Konzerne wie Roche und Novartis machen das jetzt.
Also wir haben zum Beispiel einen ganz wertvollen Mitarbeiter, den wir haben, der sozusagen die rechte Hand ist von meinem Mann. Der wird bald heiraten, wird vielleicht hoffentlich für ihn und seine Frau Kinder haben. Und dann haben mein Mann und ich gesagt, uns ist wichtig, dass er modern, wie man heute ist, seinen Papi-Tag hat, aber dafür in der Zeit, die er bei uns arbeitet, leidenschaftlich bei uns arbeitet. Nicht, oh nein, du kannst bei uns nur 100%ig arbeiten. Und das ist uns schon wichtig, dass wir auch anpassungsfähig sind. Oder wir haben auch viele Wiedereinsteigerinnen, Frauen, die 4 Kinder hatten und niemand wotzen, weil sie irgendwie zu alt sind für unsere Gesellschaft. Und die nehmen wir unglaublich dankbar auf, weil die haben ein Wahnsinnswissen, das sonst die Jungen nicht haben. Und das sind unsere Perlen, die wir haben. Oder Pensionierte auch, Entschuldigung.
Und nicht, weil ich jetzt weniger den Papi-Tag mache, heisst das, dass unsere Angestellten nicht können und Mitarbeitenden nicht können den Papi-Tag machen. Sondern, also was meine Frau erzählt hat, ich habe das proaktiv unserem Betriebsleiter gesagt, dass wenn das sein Wunsch ist, werden wir auch in einem kleinen Unternehmen Lösungen finden, weil wir möchten gerne einen Arbeitsplatz sein, der attraktiv ist für gute Leute. Und schlussendlich kommt es jetzt nicht darauf an, ob man 4 oder 5 Tage schafft, sondern eben, wenn man leidenschaftlich bei der Sache ist, wenn man da ist.
Aber ist es nicht wahnsinnig schwer, wenn man auch immer die grossen Firmen hat, die viel so Angebot haben, die haben noch eigene Kita und so weiter, und du eigentlich als Kleinunternehmen, wo vieles auch noch über euch zwei ja, direkt läuft, dann unter Druck kommst, fast schon das Gleiche müssen zu erfüllen. Ist das nicht schwierig?
Ich glaube, kleinere Unternehmen haben andere Attraktivität als grosse Unternehmen. Beim grossen Unternehmen hat man das Fitness-Abo und die gute Kantine und eben das Kita und weiss nicht was. Und bei kleinen Unternehmen hat man viel schneller Entscheidungsweg. Man kann auch mal punktuelle, individuelle Lösungen finden. Also, mit 20 Mitarbeitenden kenne ich sehr gut die individuelle Familiensituation von den meisten Mitarbeitenden und kann Hand bieten. In einem Umfeld, das viel einfacher ist, um eben das persönlich umsetzen. Und es gibt zum Glück jetzt viele Mitarbeitende, die das Persönliche suchen, es gibt solche, die die Anonymität suchen, aber wichtig ist, dass der Mitarbeitende den Ort findet, wo er oder sie am besten sich aufgehoben fühlt. Es sind einfach verschiedene Leute und verschiedene Angebote.
Okay.
Ja, ich glaube, weil wir so klein sind, können wir auch flexibler reagieren. Zum Beispiel der eine Bäcker, der Kinder hat und eine Frau, der schafft am Morgen, wenn er möchte, damit er rechtzeitig heimkommt und seine Frau kann ablösen und zu den Kindern schauen. Ich glaube, gewisse Vorteile haben wir eben auch.
Also eigentlich muss man gar keine grossen Konzepte schreiben, was man an Mitarbeiter führen will. Man macht es einfach, oder? Das ist auch so ein bisschen jetzt die Aussage. Jetzt, wenn wir ein bisschen zurückschauen, wir haben eine schwierige Zeit hinter uns. Die Corona-Jahr bei euch, wenn das so in den Medien richtig gestanden ist, 60% vom Umsatz haben wir verloren in dieser Zeit. Und dann haben wir einen zweiten Laden aufgemacht. Und zwar im Juli 2020, wo noch völlig ungewiss war, dass alles weitergeht. Ich zitiere: Wir haben nicht trotz, sondern wegen der Krise expandiert. Finde ich ganz spannenden Satz. Für was steht das von eurer Firmenphilosophie, die ihr lebt?
Opportunitäten kommen nicht dann, wenn man sie erwartet und nicht dann, wenn man sie erhofft, sondern sie kommen einfach. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn eine Möglichkeit kommt, wie zum Beispiel so ein wunderbares Lädchen am Spalenberg, dann muss man es einfach nehmen. Wenn etwas richtig ist zu machen, dann ist der Zeitpunkt eigentlich egal, sondern man macht es einfach und dann schaut man wieder weiter. Und wir haben ganz viel jetzt in unserer Firmenentwicklung so gemacht. Und ich glaube, das ist ein von den Erfolgsrezepten, dass wir so stark können wachsen und immer noch wachsen.
Aber man hat doch einen Businessplan oder ein Budget. Und dennoch hat man das irgendwo einhalten. Und, aber es ist immer wieder in diesen Gesprächen vorgekommen, dass gerade Gewerbler dann eben so gesagt haben, nein, dann musst du es einfach machen. Aber ja, musst du es auch können. Haben Sie da immer die gleiche Meinung? Oder wird Kopf geschüttelt?
Ich glaube, du bist eher eben der mit dem Businessplan und ich bin mehr die Emotionale. Aber beim Spalenberg haben wir beide, wir haben ja nicht gewusst, wie Corona weitergeht. Wird es schlimmer? Bleibt es so? Geht es weg? Aber ich glaube, wenn man den Spalenberg bekommt, ist ja ein kleines, feines Lädchen, das einfach zu uns passt hat, dann haben wir einfach müssen zuschlagen. Im schlimmsten Fall fliegt man auf die Nase und dann... Aber ich glaube, solange man hat es mehr bereut, wenn man es nicht genommen hätte.
Ja. Vielleicht ein zweites Zitat, das mir auch aufgefallen ist. Ihr habt gesagt, Herr Kusto, einmal, dass ihr lieber einen tiefen Lohn euch auszahlt und dafür selber investiert und darum 0% fremdfinanziert sind. Ist das für euch auch etwas, was sehr wichtig ist?
Der Lohn ist ja schlussendlich egal, wenn man genug hat zum Leben. Und wie viel das man braucht zum Leben, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber die Unabhängigkeit haben und nicht muss jemandem Rechenschaft abgeben, für was man das Geld investiert und warum man es jetzt gerade investiert, das ist ein riesen Privileg. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach das Glück, dass wir das können und wir tun respektive, dass auch unsere Firma genug erwirtschaftet, dass wir es nach wie vor investieren können und weiter in Zukunft können investieren. Das ist einfach ein Glück. Und ich glaube, auf die Freiheit, auf die haben wir ja auch geschafft. Wir sind nicht selbstständig geworden, um nachher irgendeiner Bank eine Rechenschaft abzugeben.
Ihr habt es ja sehr stark weiterentwickelt. Wenn man euren Shop anschaut, der ist sehr modern gemacht. Da gibt es also mehr als einfach, ich sage mal ganz einfach, Leckerli. Oder ist eine Strategie dahinter? Mich würde hier noch ganz grundsätzlich interessieren, die Frage stelle ich mir oft, inwiefern ist Basel ein attraktiver Ort für so ein Unternehmen, um neue Produkte zu entwickeln? Man hört immer wieder von Unternehmen, dass es der schwierigste Markt in der Schweiz sei, überhaupt, dass man in Zürich viel schneller Erfolg hat oder an anderen Orten. Wir haben das auch schon auf Prime News mal diskutiert. Wir sehen da den Punkt.
Also, wir haben beides das Privileg, dass wir in Basel aufgewachsen sind. Und einfach die Stadt sehr gut kennen. Und der Heimvorteil, der hilft uns. Ich glaube, es wäre jetzt für uns schwieriger gewesen, in Zürich den gleichen Erfolg gleich schnell anzubringen. Und dann ist natürlich das Produkt, das wir haben, ist ja eben, wie ich vorher gesagt habe, ein Produkt, das in Basel sehr viele Emotionen weckt. Und darum hilft das auch wieder auf dem Heimmarkt.
Ja, wir haben das Glück, mit Basel Tourismus zum Beispiel schaffen wir viel mit Ausländern, die kommen. Und du machst auch sehr viele Führungen und bringst das auch an die Leute, in egal welcher Spruch, Deutsch, Französisch, Englisch. Also wir probieren es nicht nur für Basler, sondern auch weiter in die Welt rauszutragen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Oder die Rahmenbedingungen sind auch extrem wichtig. Gerade auch für euch mit so einem Produkt, das viele Emotionen auslöst, das auch für Touristen sehr interessant ist. Wie sind die Rahmenbedingungen in Basel? Was findet ihr gut und was müsst ihr sich bessern?
Ich glaube, unsere Firma hat überlebt in den letzten 72 Jahren, weil sie sich immer an irgendwelche Rahmenbedingungen hat können anpassen. Und da hat sie alles Mögliche gehabt. Da hat es Besetzung vom Napoleon von der Schweiz, es hat Krieg und Bürgerkrieg und Hungersnöte. Und unsere Firma hat sich immer angepasst. Und es ist so einfach, sich über Rahmenbedingungen oder schlechte Rahmenbedingungen oder irgendwelche Mangel zu beklagen. Aber es gibt ja vor allem eine Lösung. Und ich glaube, das ist unser... Wir probieren immer eine Lösung zu suchen. Also zum Beispiel arbeiten wir extrem viel mit dem Velokurier zusammen. Wir können den ganzen Tag die ganze Innenstadt beliefern. Und wenn jemand bei uns bis um 12 Uhr bestellt, dann hat er am Nachmittag auf dem ganzen Stadtgebiet und angrenzenden Gemeinden hat er seine Leckerli. Und das sind schlussendlich... Es gibt in allen Rahmenbedingungen gibt's Lösungen. Und wir fokussieren mehr auf das, weil wir haben extrem gute Rahmenbedingungen. Wir haben tiefe Steuern, wir haben eine stabile... stabiles Rechtssystem. Wir haben so viele gute Sachen, wir freuen uns an diesen Sachen und den Resten, wo kritisiert wird, das tun wir uns sehr gut anpassen, denke ich.
Gut, also eigentlich die heile Welt in Basel.
Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, aber das ist egal.
Okay. Reden wir doch über den nächsten Punkt, der auch sehr wichtig ist, nämlich das Thema Nachhaltigkeit hat in diesem Podcast auch immer eine hohe Bedeutung. Ich habe gesehen auf eurer Webseite unter FAQ, also Fragen, oder, die oft gestellt werden, woher kommt der Honig? Der kommt aus dem Ausland? Ja, nein. Was hat das mit Nachhaltig zu tun?
Der ist schon im 19. Jahrhundert, der ist schon im 19. Jahrhundert aus dem Ausland gekommen. Und das hat etwas zu tun mit der Produktenbeschaffenheit. Unser Honig, der kommt aus Mexiko. Aus ganz ländlichen Gebieten, wo mit stationären Bienen, wo der Honig immer eine ähnliche Zusammensetzung hat. Und durch die Honigwirtschaft, die die Bauern dort betreiben, haben die ein Auskommen, wo sie ohne den Honig nicht haben. Und Mexiko ist eines der grössten honigproduzierenden Länder und hat auch eine sehr gute Qualität für das, was wir jetzt brauchen. Es gibt aber auch viel zu wenig Honig in der Schweiz. Wir haben 2/3 oder noch mehr vom Honig, der in der Schweiz gegessen wird, kommt aus dem Ausland, weil wir gar nicht genug produzieren. Und der wenig Honig, der in der Schweiz produziert wird, der geht dann meistens auf den Morgentisch und nicht in die verarbeitende Industrie.
Das aber aufgeführt ist bei diesen Punkten von der häufig gestellten Frage, nehme ich an, dass es doch auch oft auf das angesprochen wird. Wie ist das?
Absolut. Ich glaube, eben dadurch, dass man es früher auch schon so gesehen ist, es stört glaub, die Leute ein bisschen, wie sie das Gefühl haben, wenn es lokal ist, muss alles lokal gemacht sein, aber es ist halt einfach nicht realistisch.
Man erwartet eigentlich, dass jetzt der Honig zum Beispiel von der
Oberrheingau vom Garten eben da kommt, genau.
Fahren, um Bändchen, oder?
Genau, ja. Aber was wir dafür haben, wir sagen immer von Basel für Basel in Basel gemacht, wir haben sehr viele andere Punkte, wo wir können punkten können. Wir machen alles noch von Hand, man kann es bei uns anschauen. Wir tun eben, wie der Andreas vorher gesagt hat, mit dem Velokurier in Basel arbeiten, apropos Nachhaltigkeit, das wird das meiste mit Velo wird geliefert. Wir haben zum Beispiel Mitarbeiter, keiner wohnt 30 Kilometer weiter weg, arbeitswegtechnisch. Wir haben einen, der zu Fuß kommt. Wir haben zwei sogar. Wir schauen bei den Rohstoffen immer mehr, dass sie eben nachhaltig sind. Zum Beispiel, du hast mir gesagt, IP Swiss Mehl. Also es gibt viele Sachen, wo der Andreas halt näher dran ist als ich. Wir geben uns schon immer mehr Mühe, dass wir sehr darauf achten, dass wir nachhaltig sind und immer mehr werden. Aber überall geht
ja
noch nicht.
Ja. Was heisst denn für euch, wenn ihr frei definieren könnt, was ihr unter nachhaltig versteht? Das ist ja ein sehr breiter Begriff, der kommt mittlerweile überall, jede Firma hat das mittlerweile gross drauf. Bei einigen glaubt man es weniger mehr als bei anderen, aber jetzt bei euch oder mit eurem Geschäft, das ihr habt, was heisst für euch denn nachhaltig? Wie würdet ihr das definieren?
Also wir haben unseren Plan erstellt, wo wir für jedes Jahr, für die nächsten 3 Jahre gewisse Ziele gesetzt haben. Das geht über Energie sparen, Recycling. Wir haben zum Beispiel Zero Food Waste. Das ist nicht nur, dass wir einen Teil vom Sägemehl, was beim Sägen von der Leckerl gibt, wieder recyceln, sondern dass auch der Bruch geht wieder in eine Markt rein, wo Leute gerne Ränder haben. Und auch die Brösel, die am Schluss auf dem Tisch beim Abpacken entstehen, die gehen wieder in die Tiernahrung zurück. Also, wir haben so einen Plan gemacht, jedes Jahr haben wir Ziel definiert, wie wir nachhaltig werden, also wie wir mehr biologisch arbeitende Produkte oder IP Swiss Produkte haben und Packung und weniger Strom brauchen.
Macht das Netzprodukt immer wieder teurer? Kommt man nicht in ein Dilemma rein zwischen dem, was machbar ist und dem anderen, was dann irgendwie zu viel wird?
Mehr nachhaltig heisst nicht unbedingt teurer. Und ein bisschen teurer, also auch wenn das IP Swiss Mehl, sagen wir, ein Kilo statt 1,20, 1,25 oder 1,30 kostet, dann macht das schlussendlich der Brot auf dem Kilopreis vom Leckerl nicht weiss.
Okay, und kann ich bei euch auch sagen, ihr habt das ja von Anfang an gesagt, ihr wollt im Premium-Sektor drin sein. Ist es bei eurer Kundschaft irgendwo jetzt egal, ob es 20 Rappen teurer oder günstiger ist? Kann man das nicht beide gut, kann man das so sagen?
Absolut, also das spielt keine Rolle. Wir haben gewisse Produkte, haben wir müssen aufschlagen, die wir die Firma übernommen haben, und weil sie einfach nicht rentabel gewesen sind und haben noch mehr verkauft von diesen Produkten als vorher.
Wir sind fast am Ende von dieser Sendung. Wo wollt ihr in 5 Jahren stehen mit dieser Firma?
Also wir haben, das Wichtigste wäre uns, dass uns wirklich, dass wir in aller Munde sind, wortwörtlich. Dass uns jeder kennt. Ob es einem schmeckt oder nicht, ich sage, es ist immer Geschmackssache. Aber das wäre schon das Ziel, dass uns wirklich jeder kennt. Nicht nur in Basel, vielleicht dann auch mal ein bisschen um Basel herum.
Und das, was du sagst, ist eigentlich, wir wollen wirklich in aller Munde sein und man kann ja für sehr wenig Geld, und man kann ein Säckchen Leckerli kaufen und kann sich den grossen Luxus gönnen, ein richtig gutes Leckerli geniessen. Und wenn wir das in der Region Basel durchsetzen, dass das einfach alle wissen, dass es die besten Leckerli bei uns gibt, dann haben wir sehr viel erreicht.
Gut, dann ganz zum Schluss, die Frage kommt immer, was wünscht ihr euch für das Jahr?
Spruchlos. Nein, ich glaube momentan, es geht uns wirklich, also nicht zum Übertreiben, aber wir schätzen uns sehr glücklich, es geht uns wirklich gut, dass wir weiterhin unsere Kunden können behalten können, dass wir vielleicht irgendwann mal ein neues Lädeli oder eine neue Kreation können in die Welt setzen.
Ja, dass alle gesund bleiben und das ich glaube, danke vielmals für das wunderbare Interview, das wir hier haben dürfen.
Das gebe ich doch gerne zurück. Charlotte und Andreas Kuster, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn ihr euch fragt, warum ich so brave Fragen gestellt habe, dann ist es ganz einfach. Hier hat es einen Sack mit Leckerli, den ich bekommen habe. Das ist ganz klar. Da werde ich dann ganz schön weich und brav. Es hat mich sehr gefreut. Weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön
vielmals.
Das war es von Wirtschaft und Ehr in dieser Sendung. Wir werden am nächsten Mal wieder einen ganz spannenden Gast haben. Vielen Dank für euer Interesse und abonniert doch den Podcast. Das ist möglich auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Könnt ihr das kostenlos machen, dann verpasst ihr keine Sendung. Auf Wiederhören.
Wirtschaft und Ehr. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer Basel, den Impulsgebern und Stimme von der Wirtschaft in der Region.